redest, zu unseren Herzen sprichst und dass du dein Wort in unserem Leben verklären tust, dass es uns richtig aufgeht und dass wir neu anfangen denken, neu anfangen handeln, neu mit neuen Erkenntnissen dir nachfolgen. Amen. Als erster Punkt habe ich Jahreslosung plus Bibelabschnitt. Gehören untrennbar zueinander. Wir haben jetzt ja auch so die Los verteilt und die reden auch sehr oft zu mir. Ich tue es auf jeden Fall einmal bei mir aufhängen. Ich bin jetzt nicht so der, der jeden Tag mit dem Jahreslos würde leben. Das ist irgendwie nicht so mein Stil. Ich lese die Bibel vor allem gerne in Abschnitt. Und ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr das Los, das ihr gezogen habt, wenn euch das vielleicht ganz speziell zu euch geredet hat, dass ihr vielleicht die Bibel dann daheim führen nehmt und das auch noch im ganzen Abschnitt leset. Wenn es ein Psalmwort ist, den ganzen Psalm leset. Wenn es ein Wort ist aus dem Neuen Testament oder wie auch immer, dass ihr den ganzen Abschnitt leset und dann wird das Wort noch mehr Bedeutung bekommen für euch. Ich bin überzeugt, dass wir die Bibel immer in Abschnitten lesen sollen. Weil die Bibel kann eigentlich alles sagen, wenn man sie aus dem Zusammenhang reisst. Und es gibt ja Leute, die wir sagen, ja, mit der Bibel kannst du alles beweisen. Dann sage ich immer, das stimmt nicht. Das stimmt nur, wenn man das Bibelwort aus dem Zusammenhang rausreisst. Sonst stimmt das nicht. Die Bibel redet und sie redet in eine Richtung und sie hat durchaus ganz konkrete Argumente und ganz konkrete Wort Gottes in unsere Situationen hinein, wo uns leiten und führen. Also Jahreslosung plus Bibelabschnitt gehören untrennbar zueinander. Die Jahreslosung prüft aber alles, das Gute haltet fest. Jetzt haben wir da noch ein bisschen mehr vom Zusammenhang. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und da kann man noch ein bisschen mehr dazu nehmen. Da geht es weiter: von aller Art des Bösen haltet euch fern. Darum sollen wir ja alles prüfen, damit man nicht irgendwie ethisch etwas Böses macht oder auch lehrmässig etwas Böses, also etwas Falsches würde verkünden. Ich habe mich entschieden, alles zu nehmen. Und jetzt ist die Frage, ist das klein? Ist das gut? Ja, wunderbar. Dann lese ich das jetzt vor, 1. Thessalonicher 5, 14 bis 24. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Das ist also der ganze Abschied, den ich jetzt gewählt habe. Natürlich müssen wir, wenn man da noch tiefer will, gehen, den ganzen 1. Thessalonicher Brief lesen. Und das ganze Kapitel lesen, aber das können wir ja nicht in einer Predigt. Dann möchte ich zu dem Punkt einfach noch etwas vorlesen, wo mir Eva im Aufatmen gegeben hat, Zitate daraus. Da schreibt ein Theolog, der Ulrich Wendel, Aussagen und Bibelabschnitte aus dem Zusammenhang zu nehmen, ist eine ergiebige Quelle für Irrtümer. Wir sollten stattdessen einüben, konsequent zu fragen, worum geht es in dem betreffenden Kapitel? Und ich füge noch dazu und Abschnitt. Die Bibel redet eigentlich immer in Argument. Und es ist mega spannend, wenn man dieser Argumentation folgen tut. Dann zweitens. Unser Wirken und Gottes Wirken gehören untrennbar zueinander. Das entnehme ich natürlich jetzt wieder dem Abschnitt. Wenn wir schauen, dann enthält der Abschnitt mega viele Aufforderungen. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet, nehmt an, seid langmütig, seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, strebt nach dem Guten nach, freut, betet, sagt Dank, löscht nicht aus, verachtet nicht, prüft, haltet fest, haltet euch fern. Also, da rasselt so richtig auf uns ab. Ganz viel packt da der Apostel Paulus in den Abschnitt zusammen, wo er uns so gegen den Schluss von dem ersten Thessalonicher Brief so richtig ermahnt, praktisch ermahnt, so typisch für Paulus Briefe, dass am Anfang theologisch ist und nachher wird es ganz praktisch. Und da wird es eben sehr praktisch. Und das kann einem fast ein bisschen umhauen. Wow, muss ich das alles machen? Also wäre zum Beispiel, freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Nur schon die drei Aufforderungen wären eigentlich schon ein Jahresprojekt. Schön ist es, dass wir eben nicht nur ermahnt werden, sondern eben nachher sagt der Paulus gerade, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und der am Schluss treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Und das gehört eben immer zusammen. Gott wird es tun. Darum ist es so schön, mein Neujahrslos sei stille vor dem Herrn und warte auf ihn, weil er wird es tun. Er wartet aber von mir, dass ich mit ihm mitschaffe. Gott will uns als unseren Partner oder Partnerin gewinnen. Der Geist Gottes will mit uns zusammenarbeiten. Und er schenkt uns all die Kraft, die wir brauchen, um all das, wozu wir da ermahnt werden, eben zu machen. Das ist Menschen unmöglich, das aus eigener Kraft zu machen. Und darum ist es gut, wenn wir es gar nicht erst probieren. Wenn wir das aus eigener Kraft probieren, dann landen wir eigentlich in der Gesetzlichkeit. Dann wollen wir den Willen Gottes aus eigener Kraft erfüllen. Das kann nur darin enden, dass man irgendwie umkehrt und merkt, es geht nicht. Das Schöne ist, wir müssen auch nicht. Sondern er wird es auch tun. Gott, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, er will das in deinem Leben tun. Und darum müssen wir das wie anders lesen, die Aufforderungen. Die Aufforderungen sind eigentlich der Plan Gottes für dein Leben. Das ist sein Programm für dich. Das ist das Programm vom Geist Gottes in deinem Herz. Das will der Geist Gottes in deinem Leben bewirken. Und jetzt ist einfach wichtig, dass wir dem Geist Gottes Raum geben. Das ist halt schon ein schönes Los, was ich gesagt habe. Das fällt damit an, dass wir stille sind. Eben, wie mal uns auf die Ebene überhaupt einlösen Gott hören, Gott hören. Und dann von dort her realisieren, ich bin eine Traube an diesem Weinstock und der Saft kommt jetzt in mich hinein und jetzt bringt der Saft Frucht. Und das ist eigentlich das Fruchtprogramm vom Geist Gottes in unserem Leben. Und darum, wenn wir so eine Ermahnung lesen, dann dürfen wir uns freuen. Dann dürfen wir uns sagen, wow, das ist das, was Gottes Geist in mir bewirken will. Das ist sein Plan für mich. Das ist das, was er vorhat. Dort durchdringt er. Und je mehr Raum ich ihm gebe und je mehr ich verstehe, wie ich mit ihm zusammenarbeiten kann. Weil er tut ja nicht einfach meinen Willen übersteuern. Sondern er will, dass ich mit meinem Willen mich ausrichte auf seinen Willen. Und wenn ich in diese Ausrichtung hineinkomme, dann nachher läuft das Programm in meinem Leben sozusagen ab. Also ab. Also wir sind aktiv durch das, dass der Geist Gottes in uns wirkt, sind wir nicht nur aktiv, sondern wir bringen sogar Frucht. Und darum möchte ich das als einen Freudenabschnitt bezeichnen. Er selbst aber, er wird es auch tun. Halleluja. Dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Heilige Gemeinschaft und heiliges Feuer gehören untrennbar zueinander. Und wieder gehen wir in den Abschnitt rein. Ich habe übrigens eigentlich 10 Punkte, aber habe 5 gestrichen. Also wenn ihr alle 10 lesen wollt, dann könnt ihr eben auf die Homepage gehen und dort hat es eine Datei drauf, die ist umgekürzt. Aber ich habe gedacht, ja, also, ich habe ja gerade zum Anfang vom Jahr irgendwie eine Stunde lang predigen, oder? Darum, also, und ich merke, die einen Punkte sind recht schnell. Also, wir sind wieder bei dem ganzen Abschnitt. Und wenn wir jetzt den einen Abschnitt im Abschnitt anschauen, dann können wir sagen, der Abschnitt, der beschäftigt sich mit der Gemeinschaft. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Da geht es immer um Gemeinschaft. Und ich nenne das heilige Gemeinschaft. Das ist in der Bibel sehr wichtig. Wir leben in der Zeit vom Individualismus. Das ist etwas Einmaliges in der ganzen Geschichte. Das hätte es früher noch gar nicht geben können, sonst hätten die Völker gar nicht überlebt. Aber durch unser Wohlfahrtssystem ist dazu gekommen, dass man das Individuum eigentlich wie bevollmächtigt, quasi einfach relativ unabhängig können zu leben, weil alles rundherum irgendwie funktioniert. Und das ermöglicht einen Individualismus, wie es die Geschichte noch nie gesehen hat. Und das dunkelt mich ein bisschen erfallen. Weil letztlich geht das nicht auf. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, dass er allein ist. Der Mensch ist dafür geschaffen, dass er in der Gemeinschaft lebt. Und nur mit der Gemeinschaft behaupte ich, in dieser, ich sage jetzt, heiligen Gemeinschaft, kann auch ein heiliges Feuer hineinkommen. Mit heiligem Feuer würde ich das da bezeichnen. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das ist für mich das heilige Feuer. Also der Geist nicht töten, natürlich können wir den Geist nicht töten, aber wir können den Geist unterdrücken. Wir können ihn quasi töten in unserem Leben, wir können ihn töten in unserem Glaubensleben. Und das sollen wir eben nicht machen, sondern wir sollen ihm Raum geben und das ist immer mit Risiko behaftet. Wir sollen der Weissagung, sprich Prophetie, das muss nicht immer nur in Zukunft sein, sondern das heisst eigentlich, einfach von Gott her in die Welt hineinreden. Das kann auch Sachen sein von der Gegenwart, sogar von der Vergangenheit. Das ist immer mit Risiko behaftet. Weil es, irgendwie muss man auch damit dealen, dass wir halt einfach alles fehlerbehaftete Menschen sind. Und darum ist mit dem Feuer umzugehen, ist gar nicht so einfach. Aber da kommt mir ein Heilungsfeuer entgegen. Und ich bin der Meinung, das gehört zusammen. Heilige Gemeinschaft und heiliges Feuer gehört zusammen. Und ist nur im Verbund erlebbar. Ich bin überzeugt, als Solo-Christ, wie man früher noch gesagt hat, kommt man nicht zu dem. Das geht nicht. Von wo ich das habe, das habe ich aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 und Apostelgeschichte 4, 32 bis 35, wo die erste Gemeinde beschrieben wird, in Jerusalem. Und dort wird so beschrieben, so eine Gemeinde gelebt. Und in dieser ganzen Beschreibung, wie die Gemeinde gelebt hat, wie sie interagiert hat, wie sie für die Armen gesorgt hat, in die ganze Beschreibung hinein kommt dann so Sätze, dass viel Wunder und Zeichen passiert sind durch den Apostel. In beiden Beschreibungen ist das der Fall. Wenn man die nachliest, dann merkt man, wow, das ist wirklich so. Das heilige Feuer gehört mitten in die heilige Gemeinschaft hinein. Und darum ist heilige Gemeinschaft auch so wichtig. Und darum freue ich mich, dass wir nach dem Gottesdienst das kanadische Buffet geplant haben. Das ist auch, um Gemeinschaft zu pflegen. Und die erste Gemeinde, die hat viel gegessen miteinander. Weil ja Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat. Also das gemeinsam unterwegs sein, dass die Interaktion in ganzheitlicher Art und Weise ist sehr wichtig, dass auch der Geist Gottes unter uns sich kann entfalten und kann manifestieren. Ich habe 5 Punkte. Vierte, nicht also verdenken, oh meine Güte. Offene Kommunikation und gute Gemeinschaft gehören untrennbar zueinander. In diesem Text gibt es ja eben, das Jahreslos ist ja schon eben ein wirklich eher herausfordernder Teil, prüft aber alles in dieser Gemeinschaft. Und weiter oben heisst es, weist die Unordentlichen zurecht. Das sind beide Sachen, die nicht so einfach zum Handhaben sind. Also stellen wir uns mal vor, jemand gibt eine Weissagung, also sagt du, ich habe den Eindruck, dass Gott das und das in unsere Gemeinschaft hinein sagt. Es braucht schon Mut, so etwas zu sagen, also der eine mehr, der andere weniger. Entschuldigung. Und dann, wenn jetzt jemand würde sagen, Moment, halt, jetzt müssen wir das erste Mal prüfen. Also schon dann denken wir, hoppsa, hätte vielleicht gescheiden nichts gesagt. Und wenn aber dann noch geprüft wird und dann vielleicht noch gesagt wird, du, aber in der Bibel steht das schon ein bisschen anders. Also das Hoch, ich will es nicht stehen lassen. Dann wird es anspruchsvoll, oder? Ich denke, viele Gemeinschaften könnten an dem zerbrechen. Ich meine, es fällt schon in der zwischenmenschlichen Gemeinschaft an, es fällt schon in der Ehe an. Also, wenn dein Ehepartner sagt, du, aber das, was du gerade gesagt hast, also, ich finde, das muss man jetzt schon zuerst mal ein bisschen anschauen. Dann denkt der andere Ehepartner, hoppsa! Jetzt in einer Ehe, die gut funktioniert, wird das setzen, das eigentlich mögen vertragen. Weil dann ist man sich eigentlich gewöhnt, dass man sie ja nicht böse meint. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt. Man meint es ja nicht böse, sondern man meint es ja gut. Und in einer Ehe muss es sich wie einspielen auch, oder? Also am Anfang von der Ehe ist das vielleicht schon noch risikobehaftet, wenn ein Ehepartner sagt, du, aber das kenne ich das total anders. Über das müssen wir jetzt reden. Da denke ich vielleicht der Ehepartner, oh wow, jetzt haben wir glaube ich eine Ehekrise, oder was haben wir jetzt? Nach 10, 15, 20, ja, wir feiern dann dieses Jahr 37 Jahre Ehe, dann weiss man, das ist jetzt, ja, das muss keine Krise sein wegen dem. Dann muss man halt darüber reden, aber es braucht schon Mut, oder? Es braucht Mut, Sachen anzusprechen, wo man findet, hey, das kenne ich jetzt anders. Und jetzt das in der ganzen Gemeinschaft zu machen, ist sehr anspruchsvoll. Und das tut die ganze Gemeinschaft auch in die Pflicht nehmen. Aber zeigt auch die Qualität von einer Gemeinschaft. Und das ist ein Ziel für uns, denke ich, wo immer ein Ziel bleibt, dass unsere Gemeinschaft so gut ist, dass es auch Kritik mag vertragen. Es kommt dich dann auch noch darauf an, wie man kritisiert. Es soll nicht eine Kritik sein, wo man jemanden abdruckt, damit man vielleicht selber ein bisschen grösser ist, sondern es soll eine Kritik sein, um eben das Beste rauszuholen. Aus einer Person das Beste rauszuholen, aus einem Input in eine Gemeinschaft hinein. Also so aufgeschrieben, die Aufforderungen, die Unordentlichen zurechtzuweisen und alles zu prüfen, bedingen eine offene Kommunikation inmitten einer guten, vom Heiligen Geist geprägten Gemeinschaft. Jesus ging auch in dieser Hinsicht mit gutem Vorbild voran und mutete damit seinen Jüngern, insbesondere auch Petrus, einiges zu. Also der Jesus hat einfach mega direkt können sein. Bei Petrus sieht man das in Matthäus 16. Zuerst tut er den Petrus loben. Petrus, aber dass du jetzt gerade erkannt hast, dass ich der Christus bin. Das ist nicht, hast du nicht erkannt aus dir deiner Intelligenz. Sonst hat dich der Vater im Himmel selber inspiriert. Und du bist Petrus. Auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und ganz ein paar Vers hinten dran, wo der Petrus wahrscheinlich mit dem besten Willen Jesus abgeraten hat und gesagt hat, Herr Jesus, nein, du musst nicht ins Kreuz gehen. Also er hat es nicht ganz so genau gewusst, aber ja, quasi tut er das nicht an. Dann sagt doch der Jesus, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst menschlich und nicht göttlich. Also mit dem Jesus unterwegs sein, oder früher haben wir so gesagt, ah, wenn wir nur geglaubt hätten, wo Jesus auf dieser Welt war. Je besser ich die Bibel kenne, desto weniger bin ich mir sicher, dass ich dort dabei sein wollte. Da hat man einiges aushalten müssen. Aber es ist eben bezeichnend, eine Gemeinschaft, die vom Geist Gottes geleitet wird, kann auch einiges aushalten. Und zwischendurch geht da und dort mal ein Zäckchen von der stolze Krone weg, bricht ab. Und dem ist gut so. Und der letzte Punkt, und da kommen wir jetzt eigentlich eben den Fokus über zu der eigentlichen Jahreslosung. Prüfen und biblische Lehre gehören untrennbar zueinander. Ich gehe wieder zum ganzen Abschnitt und da heisst es also, prüfen aber alles. Ich finde, es ist gut ausgewählt, die Jahreslosung. Wir leben ja schließlich in der Zeit von Fake News, in der Zeit, wo man sozusagen immer besser alles einfach faken kann. Also, wo man irgendeinen Politiker irgendetwas sagen kann. Und es wird immer schwieriger, in den Videos, fake die Videos wirklich können als solche eben kennzeichnen. Darum prüfen aber alles, finde ich, ist sehr gut gewählt. Ich denke auch für Christen in den USA ist das sehr gut gewählt. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Jetzt, wie soll man prüfen? Prüft aber alles muss durch das Wort Gottes, die Bibel, geschehen. Das biblische Bild der Lehre wurde nicht uns übergeben, sondern wir wurden dem biblischen Bild der Lehre übergeben. Der Paulus schreibt in Römer 6, 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das Bild der Lehre, die biblische Lehre, die ist uns einerseits anvertraut worden, aber eigentlich sind wir auch dieser biblischen Lehre übergeben worden. Das heisst, wir können sie nicht einfach in der Hand haben. Wir haben sie nicht im Griff. Sondern letztlich geht es darum, dass die biblische Lehre uns im Griff hat. Ich weiss, dass natürlich in der universitären Theologie, da wird immer wieder auch unterschieden, das ist jetzt Wort Gottes und das ist jetzt aber eigentlich menschlich. Das gehört nicht zum Urtext, obwohl man das von dem Manuskript her so gar nicht sagen kann. Aber sobald man in das hineingeht, in das Denken hineingeht, wird man früher oder später merken, es hat wirklich kein Ende mehr. Wenn man als Mensch selber sagt, das akzeptiere ich jetzt als Wort Gottes, aber das nicht, dann kann man irgendwie mal zu einem Punkt kommen, wo man sagen kann, eigentlich akzeptiere ich nichts als Wort Gottes. Eigentlich muss mein Verstand bei allem und jedem sagen, ob es das Wort Gottes ist oder nicht. Und dann richte ich über das Wort Gottes, dann stehe ich über dem Wort Gottes und das Wort Gottes verliert einen grossen Teil von seiner Orientierungsfähigkeit für mein Leben. Und vor allem ist es gar kein Fundament mehr. Ich verliere eigentlich den Halt im Glauben. Weil auf was soll ich mich denn ausrichten? Auf irgendeine menschliche Lehre, wo irgendwelche Menschen sagen, das ist jetzt eben menschlich und das ist jetzt göttlich. Wenn ich aber das Wort Gottes als Wort Gottes akzeptiere und sage, das ist das Bild der Lehre, dem bin ich übergeben worden. Nicht ich habe es im Griff, sondern es soll mich im Griff haben. Ich darf auf das Fundament durchstehen. Und das haltet mich. Dann komme ich zur Ruhe und dann hat das Bild der Lehre aber für mich eben auch eine enorme Autorität. Und ich lebe jetzt mein Christsein schon seit etwa 40 Jahren so. Und ich bin nach wie vor begeistert davon, wie die Bibel für mich einfach ein unendlicher Schatz ist, wo eine Orientierung in mein Leben gibt und wo mir Halt gibt in meinem Leben. Wer über den Bilderrahmen der biblischen Lehre hinausgeht, verlässt nicht nur die Lehre, sondern auch Gott. Das hat Apostel Johannes geschrieben, im 2. Johannes 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Darum prüft aber alles, wenn das anhand von der biblischen Lehre geschieht, wo man die biblische Lehre als Wort Gottes akzeptiert, dann kommt es gut. Prüft aber alles und dann geht es darum, das Gute festzuhalten und das andere wieder zu lassen. Bei dem bin ich nach wie vor am Üben. Dass ich das andere wirklich lassen gehe und ja, eben an dem Guten festhalten tun. So möchte ich mit euch das Jahr 2025 gehen. Das ist so mein Anliegen, mein Gebet. Und ich möchte jetzt auch mit dem Gebet abschließen. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus sagen wir dir Danke für das Bibelwort. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Danke, dass wir die Bibel haben dürfen, dass sie ein Schatz ist, der über die Jahrtausende durch sich immer wieder als Wort Gottes behauptet hat, indem es Leben verändert hat, indem es Menschen Orientierung gegeben hat, indem es Geschichte geschrieben hat. Und dort, wo eben das Gute festgehalten wurde, dort hat es gute Geschichte geschrieben. Und wir gehen einfach rein in die Tradition, schliessen uns dieser 2000-jährigen Tradition an. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns befähigen tust durch deinen Geist Gottes, dass wir das, was wir da gelesen haben, dürfen leben. Danke, dass wir sicher sein dürfen. Du hast gute Gedanken über unser Leben und du führst uns in das Jahr 2025. Zum Schluss bitte ich euch aufzustehen und als Segen möchte ich den letzten Teil von diesem Wort lesen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen, wir dürfen noch Kaffee nehmen miteinander und dann wird dann irgendwie das einmal übermünden in ein kanadisches Buffet. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so, wie soll ich sagen, das funktioniert schon, okay. Ich lasse das einfach so funktionieren. Und ich wünsche euch Gottes Segen für die Woche in diesem neuen Jahr.